Bernd, wir geben uns ja immer viel Mühe, vorab so einen kleinen Intro-Gag zu machen.
Meistens mehr als für den Rest, ja?
Ja, also, oder manchmal auch nicht ganz so viel Mühe, wenn wir ehrlich sind. Und ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist. Ich mache jetzt eine Instagram-Umfrage, ob ihr diesen Vorab-Gag wollt. Und wenn die meisten Ja sagen oder wenn mehr Ja sagen, dass den Vorab-Gag gut finden, dann geben wir uns in Zukunft richtig Mühe. Und wenn die Meinung ist, nö, diesen Vorab-Gag brauchen wir eigentlich nicht, dann fliegt er raus und die nächste Folge fängt einfach direkt mit dem Intro an.
Das wäre schon hart.
Nein, ich möchte ja Feedback haben, ob dieser Vorab-Gag, ob dieser Aufwand, den wir da reinstecken, ob wir den erhöhen sollen oder zurückfahren.
Dann lassen wir uns mal überraschen.
Genau,
dann
lassen wir uns überraschen. Und wenn ihr sagt, nee, das braucht ihr gar nicht, das Gelaber vor dem Podcast, dann fängt es in Zukunft einfach direkt so an.
Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren. Deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt. Und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch Aus Mangel an Bescheidenheit.
Aus Mangel an Bescheidenheit ist übrigens, ne, da konnte er uns dann auf Instagram folgen.
Genau, oder auf anderen
Kanälen wie Facebook, genau. Oder so. Da sind wir auch noch, aber da mache ich ganz wenig inzwischen.
Vielleicht sollten wir doch mal zu TikTok gehen.
Ich gehe nicht zu TikTok. Das Letzte, was ich... Du willst mich provozieren, das ist Absicht.
Natürlich.
Das kannst du nicht machen. Ich habe einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir. Ich möchte jetzt nicht mit TikTok provoziert werden.
Soll ich dir mal ein Meeting dazu einstellen?
Das könntest du machen, ja.
Kleiner Pitch, 3 Stunden. Ah. Gar kein Thema.
Apropos TikTok. Ich habe jetzt... Du kennst doch KB Lame, oder?
Ja, kenne ich.
Also es ist ja der TikToker auf Platz 1, der berühmteste TikToker aller Zeiten und der Welt.
Moderne Stummfilmstar.
Das trifft es ganz gut. Ein ja, der Charlie Chaplin der Neuzeit,
wenn genau, du so willst. Genau.
Super, super cooler und lustiger Typ. Ich habe auch ein paar Sachen von ihm gesehen auf Instagram. Mhm. Taucht er ja auch auf.
Aber es ist, glaube ich, ein bisschen ruhiger geworden. Die Hauptzeit ist, glaube ich, vorbei jetzt.
Ja, natürlich. Also der hat viel Erfolg gehabt da und er macht auch wirklich lustige Sachen.
Und er hätte jetzt Zeit gehabt, sein Visum zu verlängern.
Das ist richtig, weil den haben sie nämlich aus Amerika rausgeschmissen. Weil ja der Präsident der Vereinigten Staaten jetzt so ein neues Gesetz hat, das ein bisschen strenger mit Einwanderern umgeht. Mhm. Und KB Lame ist ja Italiener, glaube ich.
Ich glaube, er ist Italiener.
Ja. Und dann haben sie gesagt, ja Junge, dein Visum läuft aus, das ist uns ja scheißegal, wenn du Millionen auf dem Konto hast, du gehst jetzt. Mhm. Tja, und dann ist er jetzt halt wieder zurück und darf da nicht bleiben. Und dieses Gesetz ist ja, das stößt jetzt nicht unbedingt so in Amerika auf große Liebe bei vielen.
Nee, das ist macht sich gerade sehr hart bemerkbar, vor allem in L.A.
Ja, da brennen Autos, da fliegt der Hut,
alles.
Da werfen Leute mit Stühlen.
Mhm, mit allem, was sie greifen können.
Genau, weil halt viele sagen, naja, also wir finden das jetzt doch nicht so gut mit dem Gesetz. Da gehen wir jetzt mal auf die Straße und machen unserem Recht Gebrauch zu demonstrieren.
Wenn man das noch demonstrieren nennen kann. Also ich habe so ein paar Live-Aufnahmen gesehen.
Hui. Ja, Moment. Das ist ja jetzt, und die lokalen Nachrichtensender berichten das auch korrekt, das sind Ausnahmen. Also 99% dieser Demonstranten sind friedlich. Und dann hast du so ein paar Affen dazwischen, die halt nicht mehr so friedlich sind und rumrandalieren. Und das nimmt natürlich jetzt die Regierung der Vereinigten Staaten ein bisschen ernster und beruft dann schon mal die Kavallerie?
Nationalgarde hat er jetzt erst.
Die Nationalgarde ein, um dem Ganzen entgegenzuwirken, was absolut nicht notwendig ist in diesem Ausmaß.
Ich finde es auch spannend, also ich gehe jetzt halt mal von unserer Gesetzlage in Good Old Germany aus, dass er das einfach so machen kann. Es gibt es, da drüben werden jetzt die ersten Stimmen laut, die halt nachfragen, Moment mal. Darf der Kürbis eigentlich die Army und die Nationalgarde im Inland einsetzen? Also was ja bei uns nicht geht.
Ja, du
kannst. Aber es scheint ihm nicht wirklich zu jucken.
Das ist ihm ja sowieso scheißegal. Ich meine, das nutzt er jetzt einfach, um seine Macht auszubauen.
Aber ich finde es halt interessant, dass auch von Seiten der Nationalgarde da nichts kommt. Also ich meine, ja, wenn der Präsident dir sagt, kämpf im Inland und du aber weißt, du darfst es eigentlich nicht, aber dann trotzdem gehst.
Ja, jetzt weiß ich nicht, wie da so die Verhältnisse sind, aber natürlich ist da halt Befehlshierarchie und das wird jetzt halt gemacht und gut ist. Also die werden jetzt auch nicht gerade begeistert sein, das zu machen. Also ich keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht ganz. Das Nächste, was er ja noch machen will, ist dann noch die Armee rufen, ja. Also das noch eins drüber, ne, und noch ein paar Marines dahinstellen.
da habe ich heute auch noch gelesen, das könnte fatal werden, weil die Soldaten überhaupt nicht ausgebildet sind im Kampf gegen Zivilisten.
Ja, das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Also klar, Trump wird denen erzählen, ist der Böse und die Demonstranten sind Satan und, ne?
Natürlich, ja.
Aber naja, im Prinzip können die nicht mehr machen, als die über den Haufen schießen.
Also ich freue mich schon so auf 5 bis 10 Jahren oder ich glaube, ne, es dauert ein bisschen länger. So 10, 20 Jahren, wenn sie da draußen eine Doku-Soap machen. Vielleicht ist das Ganze von Netflix eingefädelt, damit sie ein Drehbuch haben für die nächsten Jahre und dann da was draus machen können. Und irgendwann so ein, ne, wie hier dieser Shiny Flakes mit seinen Drogen. Und dann gibt es als der Präsident der Vereinigten Staaten durchgedreht ist. Und wir machen das in Netflix-Doku drüber.
Du meinst, Netflix war einer der wenigen, die sich wirklich gefreut haben, dass der Trump jetzt nochmal Präsident geworden ist, weil
ich glaube,
die Drehbücher für die nächsten 4 Jahre.
Die haben sich mit Sicherheit schon die Rechte gesichert, daraus eine Serie zu machen. Ja.
Liegt schon Angebot im Weißen Haus.
Ja, auf jeden Fall. Und schlagen sich gerade mit Amazon drüber. Und Amazon, ja, der Herr Bezos, vielleicht hat er ja schon die Rechte hier in der Hinterhand und sagt, ja, komm, hier Prime, das mache ich. Da steige ich mit ein, bin dabei, erste Linie, guck mir das an und dann gebe ich das weiter an mein Team und die machen dann eine geile Serie draus.
Dann verdient er auch mal wieder ein bisschen Geld.
Ja,
und eben. Kann Katy Perry noch mal
richtig, genau. In
die Weiten des Weltalls
schicken. Das ist alles so eine, ich sag's, wenn du das so mitkriegst, live, eigentlich eine total spannende Serie, die man da drüben verfolgt, wenn es halt nicht real wäre.
Ja.
Das ist so mein einziges Manko. Der Realitätsbezug ist mir zu groß. Mhm. Also das brauche ich jetzt nicht. Wenn das alles im Fernsehen laufen würde, würdest du denken, was für Quatsch, das gab es schon als Serie. Du wirst lachen, aber hab ich doch mal erzählt. Es gibt eine Staffel von American Horror Story. Mhm. Und die haben die Präsidentschaft von Trump als Horrorgeschichte, also dieser Psycho-Horror, der da entstanden ist. Und die Teilung der Gesellschaft war eine Staffel American Horror Story.
Okay.
Müsst ihr euch mal angucken. Ich weiß nicht, ich glaube, die 6. Staffel oder so war das. Das ist gruselig, weil es wahr ist. Natürlich haben sie noch so ein bisschen kultmäßig was drumherum gebaut. Aber die Trump-Präsidentschaft haben sie wirklich als Anlass genommen, dass sich eben solche extremistischen Kulte bilden können. Und jetzt, ein paar Jahre später, hast du den ganzen Käse schon wieder. Und ich frage mich, wann Staffel, wo sind sie gerade bei American Horror Story? Ich glaube, sie sind schon zweistellig. Da muss doch noch was kommen.
Also ich glaube, dann bin ich damals ausgestiegen, bevor das kam.
Ja, ja. Ach, hast du auch angeguckt damals?
Ich habe es, glaube ich, ein Stück weit geguckt, ja. Aber ich glaube, wir Gamer-Menschen, ich warte eigentlich noch auf den Trump-Simulator oder den US-Präsidenten-Simulator.
Ja gut, du musst halt den ganzen Tag Dekrete unterschreiben.
Richtig. Oder halt, ja, was er halt sonst noch macht. McDonald's essen.
Golf spielen.
Live-Auftritte und sich irgendwo das Ohr abschießen lassen.
Also solche Sachen.
Vielleicht auch spannend, wer weiß.
Ja, mit Sicherheit. Oder hier, er hat es ja auch mit seinem First Buddy verschissen.
Oh ja, tragische Bravo-Foto-Love-Story ist zu Ende gegangen.
Elon Musk und Donald Trump haben sich getrennt.
Ja.
Steht in der neuen Revue. Oder wie?
In der Gala.
Irgend so ein Käseblatt.
Ja, der POTUS hat seinen FLOTUS verloren.
Ja, Mensch, aber warum denn?
Ich würde jetzt kurz und knapp sagen, weil sie einfach beide Idioten sind.
Ja, das ist richtig.
Aber das wird dem,
ja,
Ganzen,
das reicht ja nicht
mit dem Ganzen nicht.
Nee, sie haben festgestellt, sie haben ja doch andere Interessen.
Ja.
Der eine mag Geld und der andere mag Geld und Autos, Elektroautos. So. Und jetzt gibt es ja ein neues Gesetz von Trump und seinen, wie nennen wir denn die Truppe jetzt eigentlich?
Die Gefährten?
Von Trump und den Gefährten. Die tragen jetzt diesen Gesetzesring nach Mordor und schmeißen ihn da rein und dann kommt raus, die Förderung für Elektroautos wird gekürzt.
Genau, und Biden ist schuld.
Und Biden ist schuld, aber wir machen das Gesetz und jetzt kommt Elon Musk und sagt, Moment, bisher, hier fand ich es ganz gut, aber ich habe ja eine Elektroautofirma.
Aha.
Und das passt mir jetzt gar nicht.
Ich hoffe, das hat ihm jemand gesagt.
Das ist jetzt, nee.
Das ist doof, ne?
Das mache ich jetzt nicht. Und dafür im Gegenzug fliege ich aber mit meinen SpaceX-Raketen nicht mehr zu ISS.
Mhm, genau, er hat die Rückstufung der Unterstützung der NASA angedroht.
Genau.
Ja.
Und außerdem ist ja der, wie Musk geäxt hat.
Boah, es ist die dümmste Entscheidung aller Zeiten von ihm.
Wie TikTok. Also er hat ja geäxt. Ich kann das klingt so scheiße, wenn ich das sage.
Er hat getwittert.
Er hat ja getwittert, dass er in diesen Files drin steht. Wie heißen die? Diese?
Die Epstein oder Epstein
Files. Genau. Die Epstein Files, wo es um diesen Kindermissbrauchsring,
so ja, dieses ganze Ding geht, um diesen Typen, dieser ganze Skandal. Und ja. Ich meine, man muss ja nicht beim CIA arbeiten, um zu wissen, dass Trump da beteiligt war an diesem ganzen Drama damals und auf jeder Epstein-Party war und diese andere Tante da, diese Ghislaine Maxwell, die auch in jeder Hose war, die Hollywood und die Regierung von Amerika zu bieten hat.
Ja.
Und es gab ja damals schon genug Fotos, wo er mit drauf war. Also, dass er jetzt auf dieser ominösen Liste steht, wundert mich jetzt nicht wirklich. Aber ich fand es krass, wie Elon gleich wieder die schweren Kaliber rausgegriffen hat. Also, gut, man muss dazu sagen, ich wäre auch angepisst, wenn ich aus eigenen Wünschen raus einen Präsidentschaftskandidaten mit 270 Millionen US-Dollar unterstütze, mit bauchfreiem Shirt und dickem Bauch auf seinen Wahlveranstaltungen tanze und mich zum Affen mache.
Mit Kettensäge.
Mit Kettensäge und Occupy Mars und diesem ganzen Drama, was der Typ ist.
Und dann streicht er mir die Förderung für mein Unternehmen.
Und ihm noch beim Geld einsparen helfe, indem ich einfach wahllos Menschen aus US-Ämtern rausschmeiß, ohne Ahnung zu haben und ohne Rücksicht.
Das ist schon, ich finde das total unfair. Ja, da tut einem Musk richtig leid.
Ja, also ich habe auch schon überlegt, ob ich ihm nicht auch mal so 50 Millionen Rupien spende.
Ja, also ich glaube so ein, er weiß ja gar nicht, über Geld freut er sich ja nicht mehr, nicht mal wenn es Rupien sind. Vielleicht so einen schönen Blumenstrauß.
Ja, vielleicht auch das.
Ja, ne, so, da kann er sich vielleicht.
Sollen wir mal zusammenlegen?
Ja, dann legen
wir per Fleurop mal irgendwie
nach Amerika.
So einen vertrockneten Potpourri-Strauß rüberschicken.
Ein Lauch.
Das wäre auch nicht schlecht.
Ja, das gedacht, na, das ist so Verwandtschaft einfach. Und ja, was wollte ich noch sagen? Elon Musk. Ich war vor kurzem auf dem Entwicklertag in Karlsruhe und habe dort auch einen Vortrag gehalten über die Kultur des Scheiterns. Gruß an alle, die zugehört haben und die jetzt hier zuhören. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere. Naja, auf jeden Fall, da gab es auch so einen Abschlussvortrag von jemandem, der bei Tesla gearbeitet hat, 5 Jahre. Ein Ingenieur, ein Amerikaner.
In Deutschland oder in Amerika?
Nein, in Amerika. Ah. Den haben sie eingeflogen, der hat dann so einen Werbevortrag gehalten über Tesla am Schluss, ging eine Stunde, und hat erzählt, wie er da hingekommen ist und weil er auch ganz viele tolle Ideen hatte, Crowdfunding, Auto, Rennen, Stall gebaut und sowas. Bis dahin ganz interessant und dann hat er eben gesagt, und dann wurde halt irgendwann bei Tesla eingestellt. Und er war ganz begeistert, er durfte jetzt bei Tesla arbeiten. Bei Tesla arbeiten, hat seinen Arbeitsalltag so beschrieben, er kam da an, bei Tesla, in diesem Werk, in dieser Gigafactory, und keiner hat ihn begrüßt, beziehungsweise in Empfang genommen, sondern er ist da reingelaufen, wie ganz viele anderen Herden von Menschen auch. Und dann standen die da vor einem großen Monitor oder vor mehreren Monitoren. Und diese Monitoren haben angezeigt, was gerade zu tun ist. Also hier gibt es eine Aufgabe, macht dieses Teil oder dieses Bauteil einen Cent günstiger heute oder da drüben gibt es was zu optimieren bei der Lackierung oder da passiert das und das, da passiert das.
Okay.
Und er konnte sich praktisch aussuchen, wo er hingeht. Es wurde ihm auch nicht gesagt, sondern er hat einfach da drauf geguckt und entschieden, ah, okay, da kann ich wahrscheinlich helfen, da gehe ich hin, ist zu diesem Team hingelaufen. Also mit dem Fahrrad hingefahren, weil die Halle so groß ist. Ist da hingelaufen, hat sich vorgestellt und gesagt, ja, ich bin der Neue, ich würde jetzt bei euch helfen. Und dann hat sich dieses Team eben geformt. Heißt, also es gibt praktisch da keine Hierarchien, sondern die sind alle gleich und die werden alle von dieser Überwachungsanlage wird einfach gezeigt, was ist denn jetzt zu tun und dann kannst du dich entscheiden, was tust du und wo hast du Bock drauf. Und es gibt eigentlich kein Management. Bis dahin mal innovativ und das Erste, was man denkt, ist, ach cool, ich kann mir aussuchen, was ich da mache.
Das klingt schon spannend.
Jetzt denkst du es noch ein bisschen weiter, weil was er auch gesagt hat, dass die Leute dort nicht gut verdienen. Für Ingenieursgehälter ungefähr, die Zahl, die er genannt hat, war so halb so hoch wie das, was du erwartest, was ein Ingenieur eigentlich verdienen müsste.
Okay.
Also es war als Ingenieurgehalt wirklich zu vernachlässigen. Mhm. Und die Leute arbeiten dort, weil sie es halt geil finden, weil sie dort eben so arbeiten können, wie sie das wollen. Und er war auch so total begeistert von dieser Arbeit, dass er morgens um 2 angefangen hat und bis abends um 7 Uhr gearbeitet hat.
Von 2 Uhr nachts.
Von 2 Uhr morgens bis 7 Uhr abends, weil er es so toll fand. Und es gibt ja kein Management, es gibt Elon und alle anderen. Und alles, was da drin passiert und automatisch passiert, dient dazu, Kosten zu sparen, beziehungsweise Kosten zu optimieren, was wir erstmal, was wir eigentlich erstmal kennen, aber wirklich profitieren, tut nur Elon Musk.
Und wie wurde das kontrolliert, was die arbeiten?
Die haben sich gegenseitig kontrolliert. Also die Teams so ein bisschen gegenseitig, und dann haben sie halt irgendwann gesehen, okay, das Team bringt jetzt länger keine Fortschritte, sind dann hin und haben gesagt, da wollt ihr dann wirklich weitermachen? Also glaubt ihr, dass das wirklich sinnvoll ist? Und das Team konnte dann sagen, ja, ja, wir glauben halt, dass wir in einem Jahr da was erreichen können. Also es war reine gegenseitige Kontrolle.
Okay.
Grundsätzlich, wenn du in diese Softwareentwicklung gehst, wo du ja möchtest, dass Teams Eigenverantwortung übernehmen, nachvollziehbar, aber unter diesen Umständen finde ich es nicht gerechtfertigt. Und was mich auch gestört hat, ist, dass dieser Mensch, der das präsentiert hat, er war total Elon Musk-Fan und Tesla-Fan und das auch nicht reflektiert hat, was da passiert ist. Weil ihm selber vielleicht ging es gut, vielleicht hat er Aktien gehabt und konnte sich zur Ruhe setzen, das glaube ich schon. Also dann hat er halt eine Gewinnbeteiligung gehabt und konnte das ganze Zeug verkaufen. Aber das ist halt dieser American Way, den ich in dem Fall überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also für mich war das nicht erstrebenswert. Es klingt erstmal gut, aber wenn du mal in das gesellschaftlich weiterdenkst, wie das dann funktioniert, bist du einfach nur austauschbar und nicht relevant.
Es ist ja so ein bisschen die Weiterentwicklung von dieser, ich nenne es jetzt immer Google- oder Facebook-Arbeitsweise. Also du gehst dann zwar irgendwo auf deinen Facebook-Campus und arbeitest noch reell, also wie die anderen auch, aber du hast halt diesen Facebook-Lifestyle. Und das Ziel, auch Zuckerberg-mäßig, ist ja, dass du eigentlich morgens auf den Facebook-Campus kommst und so lang wie möglich da bleibst.
Richtig.
Du hast ja alles. Du kannst einkaufen auf dem Campus, du hast Ärzte, Friseure. Er müsste eigentlich nur noch Wohnungen anbieten, dann müsste man da gar nicht mehr weg.
Das stimmt. Das ist nämlich auch so ein bisschen der Hintergrund. Es sollte ja da so gut gehen, wie du gerade sagst, dass du eben da bleibst und dass du auch lange da bleibst. Und das passt auch nicht so in mein Lebenskonzept, weil ich habe, da hat was letztes Mal ja schon drüber, ich habe gerne ein gesundes Work-Life-Balance. Heißt, ich arbeite, dann höre ich irgendwann auf zu arbeiten und mache irgendwas anderes, Lustiges, wie zum Beispiel Podcast aufnehmen.
Genau.
Was nichts mit meiner Arbeit zu tun hat in der Regel.
Ja, aber es ist nachvollziehbar. Ich hatte das in meiner IT-Ausbildungszeit ähnlich. Also ich kam aus dem Handwerk in diese shiny IT-Welt und mein damaliger Chef war auch so ein bisschen wie Musk früher, also so der Extrovertierte und alles hip und fancy. Und ich bin da genauso reingerutscht, also auch in dieses heute total verhasste Gratis-Obstkorb-Ding und Kaffee- und Wasser-Ding und alles so unglaublich agil und flexibel und alle voll die Buddies und hey, wir wollen nach Feierabend noch einen Film gucken, bleibst du noch hier? Ich will das jetzt nicht negativ reden,
ja,
es war geil. Es war super geil. Du hast dich voll integriert gefühlt mit deinen ganzen Kollegen. Es war dieses Familiending. Aber das geht halt dann nur maximal so lange gut, wie du keine Familie hast.
Richtig.
Wenn dann Frau und Kind daheim warten, dann bleibst du nicht mehr, um noch mal spontan einen Film zu gucken oder Pizza zu bestellen oder irgendwelche Brettspiele spielen oder so oder Videospiele zu spielen. Das funktioniert nur bis zu einer gewissen Altersklasse, nenne ich es jetzt mal.
Ja, das ist richtig.
Und die gehen dann halt um 16:30 oder so.
Und das sind dann auch die komischen Leute, die ja offenbar nichts mit den anderen zu tun haben wollen.
Genau, die sich nicht für die Firma interessieren und sich nicht integrieren wollen. Ja, Entschuldigung, ich habe noch ein anderes Leben.
Ich finde das grundsätzlich ja gut, wenn man mit den Kollegen was unternimmt und auch mal irgendwie, wir machen auch Brettspielabende bei uns zum Beispiel, das ist ja auch immer super lustig und mache ich auch gern. Und auch mal so mit einem Kollegen irgendwie abends vielleicht noch was noch weggehen, aber eben mal. Also nicht dauernd, weil ich habe ja noch.
Mal ist der Punkt.
Ich habe ja noch ein anderes Leben. Nicht
jeden Tag.
Richtig, genau, diese Balance. Und je hipper und toller dieses gerade bei IT-Unternehmen dann ist, desto öfter hast du das und das wird dann halt auch irgendwie erwartet. Also
ja,
zum Glück kenne ich jetzt kein Unternehmen, wo das so stark ist, aber ich glaube, gerade in Amerika ist das so ein Ding. Also eher ein Ding wie hier in Deutschland.
Ja, die Frage ist, hätte diese Arbeitsweise auch in Deutschland funktioniert? Ich weiß gar nicht, ist die Tesla-Fabrik in Brandenburg, hat die je einen Euro produziert?
Das habe ich irgendwann nicht mehr verfolgt, ja, weil es hat mich dann auch nicht interessiert, muss ich sagen.
Weil das wäre spannend, ob dann ob diese ja, gut, Arbeitsweise ja in Deutschland oder ob das dann nach amerikanischem Recht gelaufen wäre.
Nee, also auf jeden Fall in Deutschland deutsches Recht.
Ja, was ist Elon Musk?
Ja, das ist egal. Ja, das hat er nämlich auch gedacht, deswegen war ja das Theater da. Elon wollte sich eben über deutsches Recht hinwegsetzen, hat gemeint, also so und so hat das bei mir zu laufen. Und dann hat eben Deutschland gesagt, ja, nee, du kannst dich sonst wie auf den Kopf stellen, aber wir haben hier diese Gesetze und da kommst du auch nicht dran vorbei.
Ich muss ja sagen, als du gerade eben hier von diesem Tesla-Mitarbeiter erzählt hast und bei dem Part warst, wo er in die Tesla-Fabrik reingekommen ist, hätte ich ja erwartet, es geht so weiter, dass da eine 40 Meter hohe Elon-Statue steht aus weißem Marmor mit so einer Inschrift und daneben laufen Bildschirme, wo seine Ansagen kommen, so 1984-mäßig, so in die Richtung. Du gehörst mir.
Wir leben, um zu arbeiten. Wir arbeiten nicht, um zu leben.
Genau. Mhm.
Make Tesla great again.
Richtig, verstehst du, wenn du hast mir zugearbeitet.
Das wäre es noch gewesen, ja. Nee, also in Deutschland gibt es Gesetze und wenn jemand hier in Deutschland eben, deshalb ist Deutschland ja so unattraktiv für ausländische Unternehmer, wenn du hier eine Firma aufmachst, hast du sowas wie Arbeitsgesetze, wo du dich dran halten musst. Und deshalb sind wir hier in Deutschland auch ziemlich teuer. Die Produktion ist ziemlich teuer, weil wir eben sowas haben wie Menschenrechte. In Amerika ist es jetzt nicht mehr so schlimm mit den Menschenrechten. Also das hat sich jetzt ein bisschen.
Hat sich gebessert.
Genau. Nee, aber es gibt ja, was mir da eingefallen ist, gibt ja das neue Gesetz, die Beefy im Anzug, wie heißt der? Merz, genau. Mhm. Der hat jetzt gesagt, hier 40-Stunden-Woche, aber kannst du verteilen, wie du willst. Also das soll ja gerade durchgesetzt werden, dass man eben irgendwie diese 40 Stunden arbeiten muss, aber du hast halt die Höchstgrenze von den 10 Stunden am Tag nicht mehr, sondern kannst mehr arbeiten. Was erstmal ja heißt, okay, du könntest jetzt an 2 Tagen 40 Stunden arbeiten und hast dann Rest der Woche frei.
Klingt alles schön, aber nein, danke.
Also, ich verstehe, wo die Idee herkommt, dass du eben sagen kannst, okay, ich mache jetzt 10 Stunden am Tag, Montag bis Donnerstag und hab dann Freitag frei und hab dann meine 40 Stunden. In der Praxis wird es aber wahrscheinlich nicht funktionieren, also glaube ich jetzt, weil es geht ja auch nicht in jeder Unternehmensart, dass das was bringt. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Gastronomie, du musst ja gucken, dass jeden Tag jemand da ist. Und dann hast du halt Schichten, wo du die Leute einteilen musst. Und da kann jetzt der nicht von sich aus sagen, ich will aber jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch meine 40 Stunden arbeiten. Ach,
die Arbeitszeiten werden da viel flexibler. Dann musst du halt gucken, dass dein Lieblingsrestaurant hat halt nur noch Montag, Dienstag auf, dafür aber 24 Stunden.
25 Stunden am Tag. Super. Eine Stunde mehr offen wie Tag. So, also.
Wir können auch noch einen Wochentag dazu dichten.
Oh ja, das stimmt.
So ein Puffertag irgendwie.
Puffertag zwischen Sonntag und Montag.
Da kann man dann Stunden auslagern, wo man.
Genau.
Das führt, glaube ich, zu weit.
Ich glaube auch. Also im Endeffekt, mir wäre es jetzt persönlich völlig egal, ob das Gesetz kommt oder nicht. Ich kriege schon irgendwie meine Stunden durch, so dass ich damit leben kann.
Es ist halt auch wieder diese altbackene Art, wie es halt den Leuten auch wieder rübergebracht wird. Ich glaube, manche Politiker, die wollen einfach, dass man sie hasst.
Ja, ich weiß nicht.
Weil sowas wird halt einfach kommuniziert und dann haut die Bild-Zeitung wieder raus, Merz will, dass die Deutschen mehr arbeiten. Da müssen wir uns alle mal ein bisschen mehr anstrengen, weil die Hosen hochkrempeln.
Ja, aber unser Bundesfritz, der war ja jetzt auch in Amerika. Und da muss ich sagen, das haben manche schon schlechter hingekriegt.
Sicher.
Da war ich jetzt mal wirklich, ich will jetzt nicht sagen froh oder positiv, sondern es war auf einem Level, wo ich sage, Mensch, wenigstens ist nichts passiert. Und wir sind da alle heil durchgekommen. Und der Fritz ist heil durchgekommen durch seinen Besuch.
Wir haben nicht zusätzlich noch irgendeinen Krieg ausgelöst, versehentlich.
Ja, genau, es ist nicht irgendwas explodiert oder so, sondern es war ein normaler Besuch. Und ganz, ganz witzig fand ich auch, dass unser Bundesfritz ja dem Trump eine Urkunde mitgebracht hat.
Genau, die Kopie der Geburtsurkunde seines Großvaters oder sowas. Genau. Oder Urgroßvaters.
Genau, die deutsche Geburtsurkunde seines Großvaters hat er ihm mitgebracht, schön gerahmt und sowas. Und ich gedacht habe, clever.
Ja.
Erinnere Trump daran, dass er eigentlich Deutscher ist. Dummerweise hat er uns auch daran erinnert, dass er deutsche Wurzeln hat. Das wollte ich jetzt eigentlich
bin auch nicht sicher, ob der Ort so stolz darauf ist.
Ja, nee, das
ist. Wie immer der Ort jetzt auch heißt, ich weiß es nicht.
Gut, also wir können da jetzt nicht mitreden, weil hier aus unserem Ort kommt Prinz Markus von Anhalt.
Psst.
Aber das weiß ja keiner.
Nee.
Und
es gibt natürlich immer schwarze Schafe.
Ja,
und der war bestimmt früher auch.
Nee, der war nicht. Das, also,
ganz
nee,
lieber
nein, auf die, nein, da lasse ich mich überhaupt nicht ein. Ich nichtze ihn einfach. Es ist mir völlig egal, was er macht. Ich will nichts von ihm wissen. Jedes Mal, wenn ich irgendwas von ihm höre, muss ich mich aufregen.
Gut.
Und er kommt da wieder und klagt dir den Hintern weg, wenn du irgendwas Doofes über ihn sagst.
Moment, wieder?
Ja, wie, also.
Möchtest du mir was erzählen?
Nee, also noch haben wir uns ja nicht mit ihm angelegt.
Gut, aber das heißt, wir halten uns die Option mal
offen. Wir halten uns mal die Option offen. Mhm. Ah, wenn er also richtig wieder der Kuh an den Hintern greift.
Mhm.
Ich meine, das nicht sexistisch, sondern bildlich gesprochen, ja.
Jesus.
Dann würde ich vielleicht doch mal, wobei, er hat ja, nein, es ist mir egal, ich reg mich jetzt nicht über den Pipi-Prinzen. War das doch?
Das war nicht der Pipi-Prinz.
Das war nicht der Pipi-Prinz, das war ein anderer.
Aber das war ein Sohn vom, also ein angekaufter Sohn vom Pipi-Prinz.
Ja, genau, so war's.
Weil, wenn man in Deutschland was gut kann, dann sich Adelstitel kaufen.
Genau, ich wollte noch was sagen zu X.
Richtig.
Ja, das ist ja eine Plattform, die meide ich genauso wie TikTok.
Mhm.
Also aber aus anderen Gründen. TikTok ist mir einfach ein bisschen zu irre und schnell und scrollen und dann, ja, ich möchte mein Gehirn einfach, gut, na, ihr wisst, TikTok.
Ihr könnt es nachhören in Folge 3, 5, 12, 14, 26, 27, 30 und so weiter.
Und mit X habe ich einfach das Problem, dass es sehr leicht bis schwer rechts ist.
Mhm.
Und sehr viel Hetze einfach dort existiert.
Ja.
Und das mag ich nicht so. Deshalb bin ich da nicht.
Es wird ja auch nichts gemacht dagegen.
Nee, alles, was ja alle, die ja was gemacht haben dagegen, sind ja rausgeflogen aus
Twitter. Und da sich ja auch alle, also Musk und Zuckerberg und Bezos, die waren ja alle fleißig am Applaudieren bei Trumps Wahl, Wiederwahl. Mhm. Und die haben ja auch jegliche Content-Kontrollen von ihren Plattformen entfernt.
Das stimmt.
Es gibt ja, bei Facebook gibt es ja nur noch diese, ja, könnte vielleicht eventuell, wenn der Mond gerade im Uranus steht, könnte es wahr sein oder nicht. Aber es gibt da ja niemanden, der Fakten checkt.
Bernd, da draußen sind gerade die Leute vorbeigelaufen, die uns schon ein paar Mal beobachtet haben, dass wir hier drin aufnehmen. Und der, ich habe dir noch mal erzählt, mich hat noch mal einer gefragt hier, was wir hier aufnehmen für einen Podcast und ich konnte es ihm nicht erklären, weil die ganze Zeit sein Hund dazwischen gebellt hat.
Richtig.
Der war das gerade.
Du meinst, wir sollten endlich mal einen Aufkleber hier
Fenster
anbringen. Achtung, oder Aufnahme. Schild draußen.
Achtung, Aufnahme von Aus Mangel an Bescheidenheit.
Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen.
Richtig, genau, das müssen wir.
Ja, dann müssen wir da mal was machen.
Das ist eine gute Idee, so können wir Werbung machen. Haben wir eigentlich irgendein Thema heute dabei oder lästern wir jetzt einfach eine Stunde lang über
die haben nicht gelästert, wir haben festgestellt.
Wir haben festgestellt. Wir beobachten einfach.
Genau, wir und die genau.
Und jetzt haben wir schon wieder 30 Minuten gequatscht über Politik, irgendwelches Weltgeschehen, was uns aufregt und haben eigentlich, ich weiß nicht, ob das einen großen Mehrwert jetzt gebracht hat, der allgemeinen Bevölkerung, die das ja sowieso alles lesen und hören muss.
Och, ich finde schon. Aber Trump ist halt derzeit Rom.
Ja, aber
alle Wege führen dahin. Alles, was in den Medien irgendwie breitgetreten wird, hat halt mit ihm zu tun oder kommt von ihm.
Aber jetzt, wo du gerade Rom sagst, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal geguckt, woran Weltreiche eigentlich gescheitert sind.
Okay.
Das hat tatsächlich Grund, weil ich einfach wissen wollte, wie lange müssen wir uns das noch angucken.
Ah, okay. Ja,
und dann habe ich gedacht, woran scheitern?
Du hast eine Prognose erstellt.
Ja, genau, richtig. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, woran sind eigentlich die ganzen Weltreiche gescheitert. Rom, Alexander der Große, wen haben wir da? Genghis Khan und seine, ne, die da rumreiten und so. Woran ist das alles gescheitert? Weil die haben sich ja ausgebreitet ohne Ende, waren ja richtig große Reiche und irgendwann, wissen wir, sind die alle ineinander zusammengefallen.
Richtig.
Und der Hauptgrund, warum die alle ineinander zusammengefallen sind, die Gemeinsamkeit, die wir sehen, ist, die haben sich innerlich zerstritten und man hat die innere Politik nicht im Griff gehabt und damit konnte man das Reich in dieser Größe auch nicht aufrechterhalten. Das Einzige, wie es funktioniert haben könnte, ist mit militärischem Druck. Das hat man natürlich dann auch versucht eine Zeit lang. Aber wenn du so ein großes Reich hast, musst du auch natürlich ein Militär haben, das auf dieser Ebene das Ganze kontrolliert und das schaffst du irgendwann nicht mehr. Es kann sein, es geht mal ein Weilchen gut. Im Fall Rom hat es vielleicht ein paar Jahrhunderte gehalten. Und es war jetzt wirklich so, dass das das Hauptproblem war. Also diese innere Uneinigkeit. Mhm. Jetzt guckst du in die Welt. Europa spricht ja jetzt nicht gerade mit einer Stimme und es gibt eben von außen Einflussnehmer, sage ich jetzt mal, die wollen, dass Europa nicht so stark ist. Und das erreicht man durch Uneinigkeit.
Ja.
Wenn du jetzt nach Deutschland guckst, gibt es im Parteiensystem und in der deutschen Wählergemeinschaft Uneinigkeit. Man ist also, wir spalten uns praktisch immer mehr in Rechts-Links-Lager auf. Und das tun wir europaweit, das tun wir weltweit und das tun wir in Amerika auch sehr, sehr stark.
Ja.
Und das ist immer so ein Zeichen von Schwäche, von innerer Schwäche. Und wenn du jetzt im Fall Amerika so eine starke Spaltung in der Bevölkerung hast, dass du ganz viel Energie in die innere Politik stecken musst, um das irgendwie im Griff zu behalten, wirst du weltpolitisch schwächer.
Ja, klar.
Und man beobachtet es sogar bei Unternehmen, weil heute sind Unternehmen ja so groß, dass sie ja im Prinzip funktionieren wie kleine Staaten. Unternehmen verteilen sich auch global auf der Welt und wenn es irgendwo nicht läuft, Volkswagen-Skandal Amerika zum Beispiel, den es ja gab vor ein paar Jahren, dann hast du auch innerhalb des Unternehmens Probleme. Wenn du Uneinigkeit hast, wenn du irgendwo in Teilen irgendwas nicht richtig läuft, beziehungsweise, ja, das beobachten wir auf unterschiedlichen Ebenen. Und dann ist es immer so ein erstes Zeichen von, das könnte es jetzt gewesen sein mit diesem Land. Oder mit diesem Unternehmen. Sehr interessant, ne?
Man könnte so ein paar Anzeichen schon erkennen.
Man könnte so ein paar
Anzeichen erkennen. Ich glaube, Amerika ist gerade auch auf einem ganz guten Weg dahin.
Einen ganz tollen Weg. Also die raffen es aber selber wahrscheinlich nicht. Und es gibt eine Bevölkerungsschicht, die es versteht. Oder Teile der Bevölkerung, die natürlich versteht, was da passiert. Aber es sind zu wenige. Und in Europa haben wir das auch. Wenn jetzt Europa mit einer Stimme sprechen würde und sagen, also wir sind uns einig, so wird es gemacht.
Ja.
Das wäre eine unglaubliche Weltmacht, die wir hätten in Europa, aber die ganzen Länder haben natürlich jetzt eigene Interessen, Spaltung rechts, links, wir wollen mit anderen nichts zu tun haben, wir schieben Migranten von A nach B und damit schwächen wir uns einfach nur selbst.
Ja. Tja. Und das hätte, glaube ich, extrem geholfen bei diesem Wahnsinnskapitel mit Trump und seinen Zöllen.
Ja.
Wenn Europa da als eine Stimme gesprochen hätte und hätte gesagt, hier Donald, kannst du knicken.
Funktioniert nicht.
Keine Chance. Aber jedes Land hat natürlich wieder sein eigenes Fass aufgemacht und ja, wir wollen verhandeln und finden wir nicht gut, aber ja.
Ja. Aber das ist eben halt auch ein Problem, wenn du viele kleine Parteien hast oder viele, viele kleine unterschiedliche Meinungen, was jetzt zum Beispiel in Europa mit den Ländern ist, dann ist es eben schwieriger, auf einen Nenner zu kommen. Gäbe es jetzt zum Beispiel eine Europaregierung, die sich einig wären und die Bevölkerung wären sich einig, das machen wir so, dann hast du im Prinzip keine Chance, von außen da irgendwie ranzukommen.
Es wäre halt ratsam gewesen. Ich meine, ja, ich kann die Situation verstehen, wenn ich mich da in die Ecke von so einem Land und dessen Vertretern reinversetze. Aber es ist ja nicht so, dass Trump gesagt hat, hey, wir müssten da jetzt die Zölle mal um ein halbes Prozent oder um Prozent erhöhen, weil Ausgaben und alles tot. Nee, 50 plus 100 oder bei China waren sie, glaube ich, irgendwo bei 150% am Ende.
Ja, ja, viel.
Das ist allein schon das, dass da niemand gesagt hat und jetzt stehen wir mal zusammen und sagen dem Ami mal, was Phase ist. Nee, kannst vergessen, Donald, ist nicht. 150% brennt dir der Kittel. Nee.
ja, von daher.
Das haben wir jetzt davon.
Unser Rat an euch.
Oha.
Bleibt entspannt. So. ich weiß schon, nicht, was ich sagen soll.
Ich dachte, da kommt jetzt noch hier
Quatsch, wir haben ein paar Handvoll Hörer.
Das Licht super, am Ende des Tunnels seid. Und so.
Das Licht am Ende des Tunnels ist ein Zug.
Ja,
so. Meistens. Von daher, diejenigen, die uns hören, ja, macht was draus. falls ihr zufällig Politiker seid, bleib entspannt.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich meine, so viel. Wir sind jetzt intelligent, ihr seid alle, die das hören, sind jetzt auch viel intelligenter und wissen, was eigentlich das Problem unserer Welt ist. Haben wir was Gutes gemacht, ja. Erzählt es allen und wenn wir Glück haben, erreichen wir 200 Leute, gründen eine eigene Partei.
Verteilt das Wort.
Streichen Steuergelder ein.
Genau.
Nee, was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Du hast ja auch noch irgendein Thema dabei, oder? Auf das so.
Ich habe nur noch.
Wir quatschen jetzt schon sehr lange darüber Und ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass wir den ein oder anderen abhängen. Ich habe nämlich,
ich glaube nicht.
Ich habe das letzte Mal schon gefragt, wenn ihr nicht wollt, dass wir so viel über Politik quatschen, dann müsst ihr das schreiben. Sonst machen wir das öfter mal und eskalieren.
Der Witz ist ja eigentlich, dass wir selber beide nicht gerne über Politik sprechen. So wirklich. Ja,
das stimmt schon.
Weil es halt auch schon ausgekaut ist wie so ein alter Lappen.
Ja. Da habe ich schon fünfmal gefragt. Du hast noch irgendwie so ein kleines
Gimmick dabei. Genau, ich bringe dir noch kurz eine Religionsfrage mit ins Spiel.
Ah ja, nee, super.
Erstmal ist aber zur Politik Abwechslung und dann mal keine Verschwörungstheorie, sondern es ist einfach eine Meinungsfrage. Pass auf. Ich habe die Tage abends mal wieder eine Doku gesehen.
Das ist selten, du guckst ja nie Dokus.
Nee, kaum. Also kaum. Das schallt ja alle mal. Und da ging es um Religion. Und da hat ein sehr schlauer Mensch hat dann erzählt, so ein bisschen, wie die Religionen entstanden sind, so ein bisschen die Geschichte und bla bla bla. Und das, was bei mir hängen geblieben ist, war die Aussage eines Wissenschaftlers, ich weiß es nicht mehr, wer es war, der Meinung war, dass Religion bzw. Spiritualität etwas ist, das bei uns in den Genen verankert ist. Das und die Aussage gehört, fand ich irgendwie spannend. Mhm. Ich habe da natürlich ein bisschen recherchiert und mich mal wieder ein paar Stunden im Internet verloren. Aber es gibt natürlich keine Aussage dazu, weil es natürlich auch keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass es ein Religionsgen gibt. Mhm. Ich weiß gar nicht, haben wir den Strang schon komplett enträtselt? Ich glaube, zum Großteil, ne?
Ich habe aber auch schon mal sowas gehört, dass es so ein Religions- oder Glaubensgen gibt, dass der Mensch sowas braucht oder dass so ein inneres Bedürfnis da ist für sowas.
Ich habe da bisher nie drüber nachgedacht, weil es mich selber jetzt nicht so betrifft, aber es ist natürlich klar abhängig davon, wo du wegkommst, also wo du reingeboren wurdest, was Religion angeht, also wie deine Eltern oder deine Familie dir die Religion oder die Spiritualität auch mit, ist ein anderes Thema, mitvermittelt. Aber bisher war so mein Ding eigentlich, ja, schön, wenn das für euch funktioniert, für mich aber nicht.
Ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten, auf diese Aussage zu reagieren. Sag mir bitte, was du gern haben möchtest. Die etwas lustige Version oder die tief philosophische Version. Ich kann auch beides nacheinander machen. Also ich mache auch beides, aber mit was soll ich denn bitte anfangen?
Mach mal die philosophische.
Die philosophische
Hol mal richtig aus.
Ja, pass auf. Also wenn es darum geht, um dieses Gottgehen oder um dieses Glaubensgehen, glaube ich, dass es damit zusammenhängt, dass du als Mensch dir die Endlichkeit nicht vorstellen kannst. Es heißt ja immer, wir als Menschen können uns die Unendlichkeit nicht vorstellen, was stimmt. Mhm. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das Weltall unendlich groß ist, weil ich mich ja dann immer frage, was kommt dahinter?
Richtig.
Ja, noch mehr Weltall. Aber das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Wir haben aber als Menschen genau das gegenteilige Problem. Wir können uns auch die Endlichkeit nicht vorstellen, weil wir wissen ja, irgendwann, so in 200-300 Jahren, endet unser Leben.
Ja.
Ja, und dann? Das können wir uns ja nicht vorstellen. Also wir können uns nicht vorstellen, dass nichts da ist. Nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. So wie vor meiner Geburt heißt es dann immer. Aber ich kann mir ja nicht vorstellen, wie das vor meiner Geburt war, weil da war ich nicht da. Also habe ich ein Problem mit, mir eine Endlichkeit vorzustellen. So, und um das zu kompensieren, brauchst du ja praktisch die Vorstellung von, naja, da geht's, irgendwas geht da weiter. Da kommt irgendwas. Mhm. Damit du das fassen kannst. Und dann fängst du ja an, dir darüber Gedanken zu machen, was könnte denn da kommen? Naja, Wiedergeburt oder ich habe ein anderes Leben oder da kommt noch irgendwas oder ich werde ein Baum, keine Ahnung. Aber ich kann mir dieses Nichts nicht vorstellen in meinem Kopf. Und das meine ich, wir können uns Endlichkeit nicht vorstellen. Genauso wenig wie Unendlichkeit. Und das ist ja so ein Bedürfnis, das wir haben, damit unser Gehirn weiter funktioniert. Mhm. Wir können nicht sagen, also unser Gehirn, damit unser Gehirn weiter funktionieren kann. Auch das ist ja ein Ausblick, was mache ich morgen, wie funktioniert das? Also irgendwo hinarbeiten, sonst ist es ja ein vor sich hin vegetieren und das mag unser Gehirn eigentlich nicht. Also nicht vor 10 Uhr abends auf jeden Fall. Und ja, deshalb brauchen wir diesen inneren Gedanken von, wir arbeiten für etwas, woraufhin wollen uns entwickeln, es muss weitergehen, das ist ja drin. Grundsätzlich in uns. Und ich glaube, das ist das, was damit gemeint ist. Ja, das war jetzt meine philosophische Antwort.
Also, dass quasi die Religion eigentlich nur ein unterstützendes Organ ist für diesen Gedanken. Also genau. Ich muss jetzt sagen, ich hatte jetzt nie ein Problem damit, mir diese Endlichkeit tatsächlich vorzustellen, weil ist halt nicht mehr.
Ja.
Also ich habe jetzt per se kein Problem damit, mir vorzustellen, wenn nämlich jetzt morgen ein Auto überfährt, bin ich halt raus aus der Nummer.
Ja,
dann habe ich mich ausgeloggt, dann ist mein Player offline und gut. Und ich bin bisher immer davon ausgegangen, aufgrund fehlendem Glauben in diesen ganzen Religionspool, dass dann halt einfach nichts mehr ist. Und alles, was eventuell, also gesetzt den Fall, man begräbt mich und ich mache die Augen wieder auf und sehe, wie meine Seele aus dem Körper irgendwohin hochsteigt, dann ist das für mich ein Bonus. Dann denke ich mir, oh cool, ist ja doch irgendwas, gucken wir mal, was da kommt. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, mir vorzustellen, dass ich da halt lieg und halt nach 2 Jahren nicht mehr viel übrig ist von mir.
Ja, das, die Frage ist halt, ob dein Gehirn das wirklich so begreift. Also aber ich glaube, dass das diesem Gedanken das tatsächlich kommt. Und du bist also praktisch Agnostiker, nennt man das in Neudeutsch. Du glaubst erstmal nicht, aber naja, wenn doch, dann freust du dich.
Es ist halt ein Riesending.
So ja,
dieses ganze Glauben-Religionsding. Und ja, das hat sich über Zehntausende von Jahren aufgebaut. Mhm. Aber grundlegend gehe ich halt erstmal davon aus, wenn das Buch zu ist, ist es zu.
So. Ja. Willst du noch meine humorvolle Antwort hören?
Aber sicher.
Nudeln.
Finde ich gut.
Ja.
Spaghetti oder?
Genau. Spaghetti, das fliegende Spaghetti-Monster. Mhm. Ich bin großer Fan der Pastafari.
Kann man machen.
Eine längst vergessene Religion. Aber damit kann ich was anfangen, weil da gibt es Essen, da gibt es Pasta und die Gottesdienste drehen sich um Nudeln, das fliegende Spaghetti-Monster und naja, vielleicht Fleischbällchen.
Und es gibt eine Internet-Legende, nein, es ist keine Legende, die war tatsächlich wahr, aber ist auch schon sehr, sehr lange her. Da hat es in Amerika einer geschafft, sich das Ganze in den Ausweis eintragen zu lassen. Also unter Religion stand dann halt Pastafari und sein Passbild, da trug er ein Nudelsieb auf dem Kopf.
Aus religiösen Gründen.
Na sicher.
Das finde ich auch tatsächlich super lustig, weil die Pastafari funktioniert wie eine Satire-Religion.
Mhm.
Also falls ihr noch nicht davon gehört habt, dann erzählen wir euch das. Hat jemand noch nicht von der Pastafari gehört?
Ich bin kann schon sein, überzeugt davon, dass es viele gibt, die da, weil es ist auch schon eine ältere Sache.
Es ist schon eine ältere Sache. Ja, stimmt, wir sind ja auch schon
also
ältere
das, Sachen. Das gab es schon, als man sich noch mit so einer piepsenden Box ins Internet einwählen musste.
Richtig. Also die Pastafari als Satire-Religion sozusagen, die feiern eben Nudelfeste, essen dort, haben auch Gottesdienste, also ne, beten das fliegende Spaghetti-Monster an und so weiter. Und alles in ihrer Kultur, Tradition und Reliquien, was auch immer, hat irgendwas mit Nudeln zu tun.
Ich finde das vollkommen legitim.
Ich finde das super
und
lustig.
Die haben sich ihren Platz neben Ganesha und neben Buddha und wie sie alle heißen, auf jeden Fall verdient. Genauso übrigens wie die Church of Bacon, die es in Amerika auch gibt.
Ja, das habe ich auch schon gehört, die Church of Bacon.
Mhm.
Ist das?
Da stelle ich mir die Gottesdienste gottlos vor.
Geht das in die ähnliche Richtung wie die Pastafari?
Weiß ich nicht, ich habe noch nicht nachgelesen, aber Bacon.
Ja, Bacon.
Wo soll ich unterschreiben?
Ja,
also ich meine, da komme ich in die Kirche und dann stehen da 5 Barbecue-Smoker und gib ihm.
Wir grillen in unserer Kirche. Ich meine, das sind ja auch, das Lustige ist an diesen Religionen, so witzig sie auch, darf ich mal die Religion nehmen, also an den Satire-Religionen, so lustig sie auch sind, die haben trotzdem noch einen karikativen Hintergrund. Die sagen jetzt zum Beispiel, okay, also wir machen aber auch noch was Gutes für die Welt und spenden an karikative Einrichtungen.
Ja.
Geben noch was zurück und essen nicht nur Nudeln oder Bacon, sondern wir machen noch was draus. Also das sind ja meistens auch von Leuten, die das Ganze mit einem Zwinkern in den Augen machen. Mhm. Und wir wissen ja, Leute, die gut drauf sind, ab und zu mal lachen, geben auch gern mal was.
Richtig.
Ja, von daher alles gut. Esst ruhig weiter Nudeln als Pastafari, als super. So wie der WD-40-Fanclub. Wir wissen, alles wird besser mit WD-40.
Yep.
WD-40, das Schmiermittel schlechthin. Damit kriegst du alles geölt und geschmiert. Ja. Und damit kannst du auch den Mars Rover wieder zum Laufen bringen. Keine Ahnung, alles ist besser mit WD-40. Und natürlich gibt es auch den WD-40-Fanclub.
Natürlich.
Ja. Ich glaube, der ist größer wie die Pastafari-Kirche.
Und auch da gibt es eine legendäre Szene aus, gut, ja, Cartoon-Serie King of the Hill, kennt man, glaube ich, auch nicht mehr so
dolle. Ich habe ein, zwei gesehen.
Da gab es den Hauptcharakter Hank. Und da gibt es diese eine Szene, wo er vor der Haustür kniet und möchte das Türschloss mit WD-40 schmieren und bekommt aber von der großen Dose den Deckel nicht auf. Und dann greift er an seinen Gürtel, an eine kleine Gürteltasche und holt eine kleine WD-40-Dose raus, sprüht damit den Deckel der großen ein, um den Deckel zu öffnen.
Das ist großartig.
Ja. Gut, also gibt es ein Gen oder gibt es kein Gen?
Ach so, wir waren noch bei der Religion.
Ja.
Puh. Ich würde sagen, ja, aber aus genannten Gründen, also die ich versucht habe zu erläutern.
Gut, man müsste jetzt vielleicht mal einen Testballon starten, indem man einfach Menschen mal heranwachsen lässt, ohne jeglichen Einfluss von außen. Ist ein bisschen hart. Und gucken, ob sich dann ohne Einfluss tatsächlich irgend sowas wie Religion bildet. Aber ich glaube, da kriegen wir ein bisschen Probleme mit der Rechtslage.
Ja, das ist jetzt ein größer angelegtes und leider nicht legales Experiment.
Elon?
Ah ja, stimmt.
Ich hätte da eine Idee.
Wir haben so ein paar Ansprechpartner, die das machen können. Den Gesetze ja scheißegal sind.
America.
Da können wir das natürlich machen. Nee, aber ich glaube, also mein Tipp wäre ja. Da bildet sich auf jeden Fall irgendeine Art von Vorstellung. Hm. Was glaubt ihr denn da draußen? Also jetzt nicht nur, ob ihr einer Religion angehört oder nicht. Das darf jeder halten, wie er will. Aber ob es so ein inneres Bedürfnis gibt von den Menschen. Das wird uns mal wirklich interessieren. Und dann schreibt einfach an mail@ausmangelanbescheidenheit.de oder auf Instagram @ausmangelanbescheidenheit.
Oder auf Facebook.
Muss ich das auch noch lesen? Ne? Hm. Ja, also ihr werdet uns schon irgendwie erreichen. Und ich glaube, dann sind wir auch durch für heute.
Ja,
ich glaube schon.
Ja.
Alles richtig gemacht. War schon ein bisschen viel Politik. Ich muss mir das nachher im Schnitt nochmal anhören, wie das klingt.
Vielleicht kannst du auch einen Haufen runterschneiden, dann wird es ein Quickie oder so.
Mach das einfach auf 10 Minuten runter. Wir lästern kurz über Elon Musk und reden dann über das fliegende Spaghetti-Monster. Und da war es eine ganz kurze Nummer, ganz kurze Folge.
Aber vielleicht bekommen wir auch Rückmeldungen, dass das gern gehört wird, wenn wir dilettantisch über Politik reden.
Ich finde, ja, so dilettantisch war das nicht. Ich bin absichtlich nicht tiefer eingestiegen.
Ach, jetzt kommst du so wieder.
Weil ich es nicht hätte können.
Gut.
Ja, so. Also bis dahin.
Immerhin ehrlich.
Ja, immerhin ehrlich. Also Ehrlichkeit ist die Grundlage jeder Gesellschaft. Naja.
Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.